Politik findet längst nicht mehr nur im Parlament oder in Talkshows statt, sondern in unseren Feeds. Mit einem Klick erreichen Politikerinnen und Politiker heute Millionen Menschen, direkt und ungefiltert. Was früher Zeitungen und Fernsehanstalten sortiert und eingeordnet haben, landet nun direkt auf unseren Displays. Politik spricht uns inzwischen unmittelbar an. Doch wo neue Chancen für politische Teilhabe und die Mobilisierung von Wählerinnen und Wählern entstehen, wächst auch die Gefahr. Fake News verbreiten sich rasend schnell, Algorithmen verstärken Extreme und Manipulation ist oft nur einen Klick entfernt. Aber was bedeutet das? Ist das eine Chance für mehr Nähe und Mitbestimmung oder öffnet es Tür und Tor für Desinformation und Manipulation? Zwischen direkter Demokratie und digitaler Verführung stellt sich die Frage, wie wirkt Politik in sozialen Netzwerken und wie sehr verändert sie unsere Demokratie? Darüber sprechen wir in dieser Folge. Zum einen mit Professor Dr. Kaya Timm. Sie ist Professorin an der Universität Bonn für den Bereich Medienwissenschaft und Intermedialität. Das heißt, so sagt sie selbst, sie beschäftigt sich mit allem, was Medien in diversen Kontexten betrifft. Zum anderen mit Martin Fuchs, Politik- und Digitalberater für demokratische Akteure in Deutschland und Europa, also Parteien, Ämter, Ministerien, um ein paar zu nennen. Sein Schwerpunkt dabei: digitale Kommunikation. Mein Name ist Lea Schebaum. Ich bin Journalistin, Social-Media-Redakteurin und Radioreporterin und Redakteurin. Und das hier ist Social Society, ein Podcast der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung. Wir stellen uns in diesem Podcast die Frage, was machen soziale Medien mit uns und was machen wir eigentlich mit ihnen?
Es gibt ja viele Zwischenrufe und viele Reden, die werden nur gehalten fürs Netz. Die haben überhaupt keinerlei weiteren Wert. Es ist auch völlig egal, ob die Mitternacht oder morgens um drei gehalten werden. Es interessiert sowieso niemanden, wer da ist und ob jemand im Plenum zuhört oder nicht. Aber es wird eben sofort geschnitten, online gestellt und hat damit natürlich eine ganz andere Funktion.
Natürlich, man da überfordert ist, auch mit ganzen negativen Informationen überfordert ist und Menschen sich dann abkehren von demokratischen Prozessen, weil sie es nicht mehr verstehen, weil es ihnen zu viel ist. Keines der von uns genutzten sozialen Netzwerke, die groß sind und die bedeutsam sind für politische Kommunikation, ist gebaut worden, um Demokratie zu fördern. Das sind alles Plattformen, die natürlich Unterhaltungs- und im besten Fall, wenn man noch was zuschreiben will, Bildungsplattformen sind.
Ein falscher Schritt, ein falscher Kommentar, ein leichtfertiger Post kann ja wirklich sogar Karrieren ruinieren.
Reden werden so geschrieben, dass sie auf die 12 gehen, dass sie polarisieren, dass sie irgendwie Catchphrases haben, also bestimmte Sätze haben, die einfach gut funktionieren, weil sie emotionalisieren.
Am 31. Mai 2017, um 6 Minuten nach Mitternacht, Ortszeit Washington, postet Donald Trump, damals zum ersten Mal Präsident der USA, bei Twitter, heute X, Folgendes. Despite the constant negative press. Und dann folgt ein, naja, Wort, Covfefe. Also auf Deutsch, trotz der dauerhaften negativen Presse, Covfefe. Dann endet der Tweet und führt zu einem weltweiten Medienecho. Die Vermutung: Trump habe Press-Coverage schreiben wollen, also Medienberichterstattung. Er selbst ließ die Bedeutung aber offen. Der Tweet wurde nach 6 Stunden gelöscht und war da schon über 100.000 Mal geteilt worden. Diese kleine, ganz amüsante Anekdote ist ein gutes Symbol für die Logik sozialer Netzwerke. Sie belohnen Schnelligkeit, Emotionalität und Überraschung, nicht Fakten. Auch in der Politik. Covfefe war sinnlos, aber lustig und anschlussfähig. Und es steht sinnbildlich für eine politische Kommunikation, die sich zunehmend nach Logiken der Plattform richtet, nicht nach Inhalten. Und das ist zwar ein sehr, sehr plakatives Beispiel, aber Martin Fuchs sieht diese Tendenz auch hier bei uns.
Die Art und Weise, wie Debattenräume, das Parlament genutzt werden, die Reden haben sich stark verändert. Die sind optimiert darauf, dass sie auf Social Media funktionieren, zum Beispiel. Auch die Dynamik, die Schnelligkeit, wie Politik verhandelt wird, wie Diskurse geführt werden, hat sich verändert. Social Media hat einen Einfluss darüber, auch über was geredet wird, also welche Themen überhaupt es auf die Agenda schaffen, im politischen Raum überhaupt diskutiert werden. Und es hat natürlich auch einen Einfluss darauf, wie wir unsere Meinung bilden und damit natürlich sehr, sehr konkreten Einfluss auch darauf, wer überhaupt Politik machen darf und wer gewählt wird. Die Zielgruppe sind jetzt alle Bürgerinnen und Bürger oder Social-Media-Nutzerinnen, die jetzt erreicht werden sollen. Das heißt, Reden werden so geschrieben, dass sie auf die 12 gehen, dass sie polarisieren, dass sie irgendwie Catchphrases haben, also bestimmte Sätze haben, die einfach gut funktionieren, weil sie emotionalisieren. Das ist natürlich eine totale Verkürzung von Debatte, die dann wiederum in den sozialen Netzwerken ausgespielt wird und dort viral gehen soll, damit man sichtbar wird, damit das eigene Thema, die eigene Position sichtbar wird. Aber der Fokus liegt nicht mehr darauf, eine Debatte unter Parlamentarierinnen zu führen, sondern einfach nur einen Punktgewinn auf dem großen Feld Gewinner, Verlierer in Debatten zu machen. Und so funktionieren halt politische Debatten nicht.
Denn die sollten eigentlich sachlich und respektvoll sein, auf Fakten basieren, klar und verständlich vorgetragen werden und offen für Gegenargumente sein. Am Ende sollte nicht die Frage stehen, wer hat gewonnen, sondern wie bringt diese Debatte die Gesellschaft weiter? Und da gibt es einen Konflikt mit sozialen Netzwerken und mit deren Funktionsweisen. Algorithmen belohnen Zuspitzung und Emotionen und komplexe Argumentationen finden selten Platz. Auch Kaya Timm beobachtet das im politischen Geschehen.
Ich sag mal, mit am deutlichsten macht das die AfD im Bundestag. Die haben ja schon seit Jahren diesen Bundestags-YouTube-Channel, wenn man so will. Und es gibt ja viele Zwischenrufe und viele Reden, die werden nur gehalten fürs Netz. Die haben überhaupt keinerlei weiteren Wert. Es ist auch völlig egal, ob die Mitternacht oder morgens um drei gehalten werden. Es interessiert sowieso niemanden, wer da ist und ob jemand im Plenum zuhört oder nicht. Aber es wird eben sofort geschnitten, online gestellt und hat damit natürlich eine ganz andere Funktion. Oder wie gesagt, dann im Falle des Regierungsversagens aus deren Sicht, na, da gibt es eben genau auch entsprechend die Hashtags dazu. Ja. Und das heißt, es ist schon alles sehr, sehr gut geplant. Aber die anderen Parteien, insbesondere die Linke, hat sich da auch sehr profiliert. Wir haben ja diesen Heidi-Effekt, wenn ich das mal so nennen darf, ja, die ja auch eine Brandrede damals im Bundestag gehalten hat, die aus meiner Sicht, die ging ja viral, die wirklich einer der Gewinnerargumente war für die Linke. Und es gab eben auch bei den Grünen 2, 3 Reden, die ganz offensichtlich auch mit dem Hintergedanken formuliert waren, dass sie letztendlich im Internet aufzufinden sein sollen.
Ich frage mich, wenn Politik mehr und mehr zur Inszenierung wird, was bleibt dann noch von der echten Debatte übrig? Natürlich gibt es Inszenierungen in der Politik nicht erst durch soziale Netzwerke. Aber die Möglichkeiten werden vielfältiger. Der Fokus scheint sich zu verschieben und das hat Auswirkungen auf unsere Demokratie, sagt Martin Fuchs.
Weil es gar nicht mehr der Versuch gestartet wird, dem anderen zuzuhören. Und das gehört dazu, zu einer guten Debatte, die andere Meinung zuzulassen, darauf einzugehen und gemeinsam vielleicht unter Demokratinnen und Demokraten eine Lösung zu finden für die Probleme des Landes. Und es geht nur darum, um tagtägliche Feldgewinne, wer jetzt wieder die Tageswertung gewinnt in irgendwelchen populistischen, im schlimmsten Fall Positionierung, die man nimmt und so. Und das merken wir ja, dass darunter ganz massiv Politikgestaltung leidet und damit auch die Demokratie.
Eine andere Entwicklung, als sich viele gewünscht und erwartet haben, darunter Kaya Timm.
Meine Generation ist mit einem unheimlichen Optimismus und einer Euphorie gestartet in diese Zeit, in der Annahme, jetzt kommt die digitale Demokratie. Jetzt haben alle Menschen auf der ganzen Welt diese ähnlichen Möglichkeiten, auf politische Informationen zuzugreifen, sich auszutauschen und letztendlich dann noch einzubringen. Wir wissen, dass das für mich, sag jetzt mal, eine ganz bittere Enttäuschung war, da bin ich nicht die Einzige, weil wir eben gesehen haben im letzten, ich würde mal sagen, fast schon 10 Jahre, dass sich diese Hoffnung nicht erfüllt hat, dass Menschen natürlich im positiven Sinne an Informationen kommen, an die sie sonst nie gekommen wären, richtig. Da gibt es auch ein paar gute Gesetze in Deutschland, das muss man auch dazu sagen. Aber letztendlich merken wir, dass das politische System und nicht nur bei den Wahlen, ne, sondern auch die Parteien oder die verschiedenen NGOs, verschiedene Aktivistengruppen sich sehr stark darauf einstellen müssen, was auf diesen digitalen Plattformen geht und was nicht. Das heißt, wir sind in der Bewertung, ich sage ehrlich gesagt, wie gesagt, mach's persönlich, in einem gewissen digitalen Frust, wenn ich das mal so formulieren darf. Denn die großen Hoffnungen haben sich nicht bestätigt. Im Gegenteil, wir müssen eher darum kämpfen, die guten Seiten, ja, des interaktiven Internets zu bewahren, zu schützen, zu regulieren und vielleicht auch mit neuen Plattformen darauf zu reagieren.
Und es verändert auch die Art, wie wir uns über Politik informieren. Denn diese schnelle Zuspitzung sorgt auch bei Nutzenden dafür, dass sie Inhalte verkürzt weitergeben. Außerdem sind wir jeden Tag ohnehin schon geflutet von Nachrichten. Und auch die Informationsflut bei Social Media hat ihren Preis. Zu viele Stimmen, zu viele Schlagzeilen. Was bleibt da noch hängen? Und wer kann das noch alles verarbeiten?
Das führt zu natürlich, dass Menschen angewidert sind von Politik, weil es einfach viel zu viel Information ist. So eine Kakophonie von Informationen, die man gar nicht mehr verarbeiten kann. Es gibt keine Einordnung, gerade auf Social Media, wo eben keine Standards gelten wie im Journalismus. Natürlich, man da überfordert ist, auch mit ganzen negativen Informationen überfordert ist und Menschen sich dann abkehren von demokratischen Prozessen, weil sie es nicht mehr verstehen, weil es ihnen zu viel ist. Und das ist natürlich perfekter Nährboden für Populismus, für Extremismus, der sich dann breit machen kann an dieser Stelle.
Dafür verantwortlich sind unter anderem, wir haben schon gehört, die Algorithmen. Über die haben wir in einer Extra-Folge ganz ausführlich gesprochen. Doch deren Funktionsweise ist vor allem für politische Inhalte schwierig.
Menschen stehen sich halt unversöhnlich gegenüber im Netz, wenn sie politisch diskutieren. Und die Schnelllebigkeit einer Debatte, die halt auf Social Media passiert, ermöglicht halt auch keine Zwischentöne, keine Graubereiche. So. Und das hat dann schon natürlich da ganz extrem verändert, wie wir diskutieren. Vielleicht kurz Exkurs, keines der von uns genutzten sozialen Netzwerke, die groß sind und die bedeutsam sind für politische Kommunikation, ist gebaut worden, um Demokratie zu fördern. Das sind alles Plattformen, die natürlich Unterhaltungs- und im besten Fall, wenn man noch was zuschreiben will, Bildungsplattformen sind. Das heißt, die Algorithmen, die Struktur, die Designs sind überhaupt nicht optimiert darauf, dass Debatten dort funktionieren sollen. Und deshalb funktionieren sie natürlich auch nicht so, weil sie die Algorithmen darauf aus sind, Menschen irgendwie lange auf der Plattform zu halten und das wird halt mit Unterhaltung oder Polarisierung erzeugt oder mit Stimmungsmache und Emotionen. So. Und damit würde ich fast sagen, dass die Debatte im Netz eigentlich kaputt ist. Es gibt nur wenige Orte, wo ich sagen würde, da ist noch die Chance einer vielleicht konstruktiven Debatte möglich. Das ist, mal ein paar Namen zu nennen, vielleicht nach LinkedIn in einigen Bereichen. Und wenn man an andere Plattformen denkt, die gar nicht oft im Fokus steht, Reddit. Also Reddit als Plattform, die anders algorithmisch sortiert ist, wo ich schon das Gefühl habe, dass da noch die Chance ist, überhaupt miteinander ins Gespräch zu kommen.
Die Debatte im Netz ist kaputt. Das finde ich richtig ernüchternd. Irgendwie gab es ja doch die Hoffnung, die Kaya Tim schon angesprochen hatte, dass soziale Netzwerke Teilhabe fördern, die Demokratie durch die Digitalisierung vorangetrieben wird und zugänglicher gemacht werden kann. Doch, das wollen wir nicht unterschlagen, soziale Netzwerke bieten auch Chancen. Einmal für die Politikerinnen und Politiker, sagt Martin Fuchs. Denn die waren noch nie so nahbar wie heute. Ein Tweet, ein Selfie, ein kurzes Video aus dem Regierungsflieger oder dem Bundestag, schon sind sie mitten in unserem Alltag.
Gerade die Möglichkeit, langfristig kontinuierlich Beziehungen aufzubauen zwischen BürgerInnen und der Politik, ist natürlich eine großartige Chance, kontinuierlich Menschen zu erreichen, nicht nur mit einem Zitat ab und zu mal in der Lokalzeitung oder mit einem Schnipsel, Audioschnipsel im Radio, sondern kontinuierlich Sachen zu erklären, den Platz zu haben, Sachen zu erklären und über diese langfristige Bindung natürlich Vertrauen wieder aufzubauen, Vertrauen in einzelne PolitikerInnen, aber auch in das System, wenn man das System erklärt, warum Sachen passieren. Und auch gerade, das ist der eine Aspekt, der andere Aspekt, der natürlich immer noch großartig ist, der sich vielleicht nicht so erfüllt hat, wie viele sich das gedacht haben, aber dass natürlich eine Demokratisierung auch von Meinungen stattfindet, dass Leute, marginalisierte Gruppen, die Chance überhaupt haben, im demokratischen Diskurs wahrgenommen zu werden. Themen, über die man jahrelang nicht gesprochen hat, jetzt auf einmal en vogue sind. Und auch das ist natürlich erstmal ein ganz positiver Effekt, dass andere Meinungen gehört werden. Und dann natürlich auch das Dialogische. Also die Möglichkeit, so nah ranzukommen an einen politischen Akteur, gibt es mit keinem anderen Kanal.
Aber ist das auch authentisch? Oft ehrlicherweise nicht. Auch wenn sich die Politiktreibenden an den Strategien von Influencerinnen und Influencern bedienen, häufig wirkt das eher hölzern und kommt rüber wie das, was es ist. Eine Inszenierung. Also bringt das überhaupt was? Ja, sagen Expertinnen und Experten. Gerade junge Menschen erreicht man heute kaum noch über klassische Medien. Social Media schafft die Möglichkeit, neue Wählerinnen und Wähler zu mobilisieren, niedrigschwellige politische Teilhabe zu ermöglichen und Menschen einzubinden, die sonst außen vor geblieben wären.
Klar, ich kann in die Bürgersprechstunde gehen, aber das hat eine sehr, sehr hohe Hürde für viele Menschen, da hinzugehen, vielleicht einen wichtigen Menschen aus dem Bundestag, den Landtag zu treffen und so und niedrigschwellig einen Kommentar oder eine Direktnachricht zu schreiben und zum Beispiel oder ihn wahrzunehmen, hat dann natürlich eine ganz, ganz andere Qualität dann auch nochmal, um Politik erfahrbarer zu machen in meiner Lebensrealität.
Aber schafft das wirklich echte Nähe und vor allem bringt es den Parteien Stimmen?
Das ist jetzt die große Frage der Wahlwirkungsforschung und der Messbarkeit natürlich von Instrumenten. Ich frage immer die Gegenfrage, welche Studie gibt es denn, die zeigt, welche Kugelschreiber oder das Kondom, was ich am Wahlkampfstand bekommen habe, welche Auswirkungen das hat, ist auch sehr schwer zu messen. Aber selbstverständlich gibt es Hinweise, Indizien, die natürlich zeigen, dass zum Beispiel im letzten Bundestagswahlkampf eine Partei, die klinisch tot war bei 3%, nämlich die Linkspartei, schon natürlich durch eine sehr klare Positionierung inhaltlicher Natur, durch ein sehr gutes personelles Angebot und durch eine sehr, sehr starke auch Fokussierung, gerade in jungen urbanen Schichten auf Social-Media-Kommunikation und dort auch sehr erfolgreich war, dass das natürlich Mobilisierungseffekte gehabt hat und natürlich geholfen hat, von 3% auf 8,8% am Ende zu kommen. So. Auch die AfD am anderen Ende des vielleicht Spektrums, des politischen Spektrums angesiedelt, auch die wäre, glaube ich, ohne Social Media natürlich nie so eine Partei geworden, wie sie ist, weil sie sich dort über Ruhe organisieren konnte, dort erstmal natürlich Netzwerke bilden konnte, dann auch Leute gezeigt hat, dass auch andere Menschen in Deutschland zu denken und dann natürlich auch so gewisse Dynamiken entfaltet hat und jetzt natürlich mit einer populistischen Kommunikation natürlich dazu über Social Media dazu beiträgt, bestimmte Stimmungen zu prägen, und das hilft natürlich dann auch wiederum in Wahlkämpfen und Mobilisierung, vielleicht nicht so direkt, wie sich das viele Menschen vorstellen, aber mittel- bis langfristig durchaus sehe ich da Effekte, die Social Media der Partei extrem geholfen haben, so groß zu werden.
Auch für die Nutzerinnen und Nutzer können politische Inhalte in sozialen Netzwerken Vorteile bringen, weiß Kaya Tim.
Ich finde auch nach wie vor der große Aspekt des interkulturellen Austausches, also ganz viele verschiedene Sprachkulturen, visuelle Kulturen, Austausch global, auch das ist einfach nicht zu unterschätzen, auch wenn das doch ein bisschen sehr im westlichen Bereich bleibt, wie alle Studien zeigen, aber trotzdem. Also Unterhaltung ist fein, und das sollte man auch nicht unterschätzen. Und was immer noch, je nachdem, wo man, auf welche Plattform man schaut, sind natürlich auch insbesondere, nehmen wir mal Instagram, die Formen von Vernetzung. Also es gibt auch sehr viele aktivistische, sehr spannende Geschichten auf Instagram, wo man viel lernt über, ich sag jetzt mal, einige Influencer in der Politik oder über Ernährung oder Kultur oder Kinder oder was auch immer die Interessengebiete jetzt sein mögen. Man kann sich da wirklich gut informieren, und viele, und da kommen wir auf ein wichtiges Thema, natürlich die Medienkompetenz, also haben auch gelernt zu schauen, wenn ich mir da jetzt auf TikTok oder auf Insta was anschaue, ist das denn realistisch? Also muss ich da nochmal nachprüfen, ob das so stimmt.
Und dies nicht nur bei den Nutzerinnen und Nutzern dringend nötig.
Diese Nähe zur Person, zum Menschen, zunächst erstmal im positiven Sinne, birgt natürlich auch ganz viele Risiken. Ja? Wir sehen, ein falscher Schritt, ein falscher Kommentar, ja, ein leichtfertiger Post kann ja wirklich sogar Karrieren ruinieren. Also da braucht man nur in die USA zu gucken, da gab es einige Beispiele dafür. Das heißt, auch die Politikerinnen und Politiker brauchen sehr viel mehr digitale Kompetenz. Und zwar nicht nur im technischen Sinn, sondern wirklich auch im Verständnis dieser digitalen Kulturen, die sich da ja auch ständig wieder ändern. Ja, das ist eine große Herausforderung. Und ich finde es ehrlich gesagt auch durchaus berechtigt, dass die Fraktionen, ich kenne es jetzt zum Beispiel aus dem Landtag in Nordrhein-Westfalen, dann durchaus sagen, wir brauchen eigentlich mehr Geld für die Fraktionsarbeit, denn das ist eine Leistung, die ja für die Bürgerinnen und Bürger da sein soll, die aber unglaublich Zeit braucht. Und da sieht man eben, dass der Aufwand sehr hoch ist und teilweise die Resultate, wie gesagt, muss man immer schauen. Ne? Manche machen das intuitiv super, manche eben nicht. Und wir haben ja auch gesehen, dass jetzt gerade in der letzten Bundestagswahl die Linken mit prognostizierten 3% am Anfang, 8,8 am Ende, ja, die haben einen tollen Online-Wahlkampf gemacht. Da gibt es gar nichts. Sie hatten auch Glück, jetzt mal ganz vorsichtig ein bisschen gesagt, das war keineswegs nur der Online-Wahlkampf. Da kamen viele Fehler der Konkurrenz dazu, aber sie haben einen sehr lebendigen, lustigen, unfundierten Online-Wahlkampf gemacht, und da hat man gesehen, welchen Effekt das dann haben kann.
Manche machen es also intuitiv richtig, wie Kaya Tim sagt. Andere eher nicht, sagt Martin Fuchs.
Mein Problem, was ich ganz oft sehe, ist in den Entscheiderkreisen des Landes, also Leute zwischen 40 und 60, ich zähle mich mal dazu, so, die eben diese Medienkompetenz nicht mitbringen und leider an den sehr, sehr wichtigen Hebeln sitzen und sich dann auch vielleicht leichter manipulieren lassen, als sie sich das vielleicht eingestehen wollen, und dann natürlich große Fehler machen, weil zum Beispiel auch die Medien haben eine sehr, sehr große Mitverantwortung natürlich darum, das einzuordnen, was auf Social Media passiert, und da sehe ich auch nicht immer nur sehr souveräne Reaktionen und und Entscheidungen. Und das kommt halt darum, weil da Menschen sitzen, die eben nicht mit dem Netz groß geworden sind, aufgewachsen sind und vielleicht sich auch überschätzen in ihren Bewertungen und Kenntnisstand.
Er sagt aber auch, auf Bundesebene und auch größtenteils auf Landesebene sieht es da gar nicht so finster aus. Zwar wird nicht jeder neue Trend direkt verstanden, aber sind wir mal ehrlich, wer über 30 tut das schon. Die Herausforderung liegt für Martin Fuchs woanders.
Wo ich mir in der Tat Bauchschmerzen und Sorgen habe, ist die Kommunalpolitik. Also wir haben 100.000 wirklich großartig engagierte Menschen draußen, die natürlich leider keine Ressourcen haben, um sich da reinzuarbeiten. Und das natürlich bräuchten, weil das ist die Graswurzel unserer Demokratie, dass man dort das versteht und dort auch die Möglichkeit nutzt, die vielleicht Social Media bietet. Und da würde ich noch sehr viel Nachholbedarf sehen, aber eine klassische Angst, die sie vielleicht vor 10 Jahren noch da war oder vielleicht 2019 noch nach dem Rezo-Video, oh, das Internet zerstört jetzt eine Partei, die sehe ich in der Breite eigentlich nicht mehr. Nein. Es ist eher ein Ressourcenproblem, es ist wirklich eher eine Frage, das Erkenntnis ist da, es ist eher die Frage, wie schaffen wir das in unsere Strukturen, Prozesse zu integrieren, damit Sinn macht in einer 150 Jahre alten Partei, das irgendwie gut und souverän zu nutzen. Das ist eher, glaube ich, die Herausforderung, die sie jetzt haben.
Und wo wir gerade bei der kommunalen Ebene sind, die sieht sich leider noch ganz anderen Herausforderungen gegenübergestellt, weiß Kaya Tim, womit wir dann doch wieder bei den negativen Folgen wären.
Die Gewalt gegen insbesondere KommunalpolitikerInnen, die ja teilweise Nachbarn sind, das sind ja Menschen, die sie oft kennen, ja, ist erschütternd. Und der ganz große Teil ist eben auch gar nicht anonym, ehrlich gesagt. Also man macht das dann schon unter Klarnamen im Internet. Das ist wirklich gravierend. Wir haben ja auch also einige Rücktritte, Menschen, die nicht mehr antreten. Wir haben bei den Kommunalwahlen immer weniger Interessierte. Man muss sehr werben, ja, um Menschen, die sich für diese Ämter, das sind ja Ehrenämter, zur Verfügung zu stellen, weil die natürlich sagen, warum soll ich denn mich oder meine Familie sozusagen in irgendeiner Form gefährlichen Situationen aussetzen?
Sie hat auch im Landtag Nordrhein-Westfalen schon eine Schulung dazu gegeben.
Für Landtagsabgeordnete in diesem Falle. Und da habe ich erschütternde Sachen gehört, die dann natürlich auch so weit gehen, dass die Gewalt umschlägt in faktisch auch physische Gewalt. Also von ein Posting, ich weiß, wo deine Kinder in die Schule gehen, bis zum Sprayen an die Garage, ich weiß, wo deine Kinder in die Schule gehen, war ganz offensichtlich nur ein kleiner Schritt. Also ja, es ist ein großes Problem und ich würde mir sehr wünschen, es gibt ja inzwischen Anlaufstellen in den Bundesländern, genau dafür, ja, um den Politikerinnen zu helfen, zu unterstützen. Und ich würde mir sehr wünschen, dass diese Form der Diffamierung, ja, wie soll man sagen, also dass sie öffentlich wird, ja, aber dass Menschen sich nicht so sehr davon entmutigen lassen.
Das fällt nicht nur auf der kommunalen Ebene schwer. Schaut man auf die Geschehnisse rund um Frauke Prosius-Gersdorf in diesem Sommer. Die Rechtswissenschaftlerin sollte Richterin am Bundesverfassungsgericht werden. Doch die Wahl wurde sehr kurzfristig verschoben. Es gab in einzelnen Parteien Vorbehalte gegen die Kandidatin. Von konservativer und rechter Seite gab es schwere Vorwürfe, unter anderem wegen ihrer vermeintlichen Einstellung zu Schwangerschaftsabbrüchen. Der Vorwurf, sie sei eingetreten für eine Straffreiheit des Schwangerschaftsabbruchs bis zur Geburt. Prosius-Gersdorf stellte das richtig. Korrekt sei, dass sie für eine Legalisierung des Schwangerschaftsabbruchs in der Frühphase eingetreten sei. Doch da war es eigentlich schon zu spät. Denn schon Wochen vorher wurde in rechten Medien über Prosius-Gersdorf berichtet, ihre Positionen ausgearbeitet, die als links bis linksextrem dargestellt wurden. Eine gezielte Kampagne, da waren sich viele Beobachter einig.
Also dieser Fall ist für mich ein Beispiel dafür, wie konzentriert und konzertiert sich bestimmte rechtskonservative, sogar rechtsradikale Kräfte im Netz koordinieren, systematisch eine Person angreifen, weil sie symbolisch natürlich für die Institution steht. Und wenn man die Institution fällen will, und das wollen ja viele aus diesem Milieu, und dann fällt man doch am besten gleich die Institution, die am meisten anerkannt ist und am wenigsten gesellschaftliche Kritik erfährt, nämlich das Bundesverfassungsgericht. Hat einen hohen, hohen Vertrauensstand in der gesamten Bevölkerung. Und das so raffiniert zu benutzen, das muss man sagen, es tut mir leid, das so klar formulieren zu müssen, aber ein völliges Versagen der Parteien im Bundestag. Für mich ist das überhaupt nicht nachvollziehbar. Also in der digitalen Forschungsszene hat man das ganz früh kommen sehen, und zwar vor Wochen schon, hat man gesehen, wie da bestimmte Narrative gestartet wurden. Die wurden aufgenommen, weiterverbreitet, das geht ja in Sekunden, und weiter unterstützt. Also es hat niemanden, der da ein bisschen Monitoring macht, wirklich überrascht. Ja, dass sie sich wehrt, finde ich absolut legitim. Ob das die richtige Wahl war, ja, jetzt in eine TV-Show zu gehen, die eine Show ist, muss man ja immer sagen, ja, ist eine Talkshow. Das lasse ich mal dahingestellt, aber dass man das anders hätte, nämlich im Netz, ja, Krisen im Netz, kann ich nicht sozusagen dadurch bewältigen, dass ich sie in ein anderes Medium ziehe, zum Beispiel ins Fernsehen. Das funktioniert nicht, das wissen wir. Man hätte von Seiten der Parteien, insbesondere natürlich der SPD, ganz anders agieren müssen im Netz und sehr frühzeitig dagegen Stellung nehmen müssen. Und jetzt ist es wirklich, ich finde, es ist ein dramatischer Schaden entstanden.
Ein Beispiel, das zeigt, Aktionen in sozialen Netzwerken bleiben nicht zwangsläufig dort. Sie verlassen den digitalen Raum und haben Auswirkungen. In diesem Fall verändern sie das Geschehen in der Politik. Aus den sozialen Netzwerken direkt ins Parlament. Und das ist das Ziel einzelner Akteure.
Und es unterstützt eben auch die These vieler meiner Kolleginnen und Kollegen, die auch zum Thema Rechtspopulismus im Netz forschen, die eben sagen, dass diese Gruppierungen Ad 1 es frühzeitig verstanden haben, auch schon damals unter der Prämisse Lügenpresse, das heißt, alle öffentlich-rechtlichen Medien, alle sozusagen redaktionellen, fundierten Medien sind sowieso Lügen. Wir machen alles nur im Internet. Das ist ja schon seit Anfang faktisch der ersten rechten Bewegung ganz deutlich gewesen. Dort gibt es ja keine Kontrolle. Ich habe völlige Autorität und jede Menge Optionen mit Bild und Text und Vernetzung meine sozusagen News in die Welt zu bekommen. Dass man das nicht sieht oder nicht gesehen hat, ist sicherlich vorbei. Also auch die anderen Parteien sehen das natürlich. Und das Problem ist, dass der Diskursstil, der dort in diesen Plattformen inzwischen gepflegt wird, eben keiner ist von demokratischen Parteien.
Die Lösung dafür liegt irgendwie wieder bei uns als Nutzenden. Denn, und das habe ich in den letzten Folgen wirklich schon häufiger gesagt, wir sind die, die Informationen konsumieren. Und die diese Informationen hinterfragen können, wenn nicht sogar hinterfragen müssen. Und das hat laut Martin Fuchs nicht nur mit sozialen Netzwerken zu tun.
Ich glaube, das Allerwichtigste ist, sich bewusst zu machen, dass man manipulierbar ist als Person, dass man ein psychologisches Wesen ist und man natürlich anfällig ist für Manipulationsversuche, ob das nun von Konsumverhalten ist oder ob das bei politischem Verhalten ist. Das ist ganz wichtig. Das Zweite ist natürlich ganz klar, eine kritische Grundhaltung zu haben zu Inhalten, die ich sehe. Gerade Inhalte, die mich ansprechen, die ich bestätigen kann, wo ich sofort mit dem Kopf nicke, da würde ich immer ganz, ganz groß, schnell rote Lampe angehen bei mir. Kann das überhaupt sein? Und dann würde ich mir wünschen, wir erleben gerade, dass Bürgerinnen und Bürger sehr genau wissen, was ihre Rechte sind in einer Demokratie und die einfordern, dass wir auch wieder lernen, unsere Pflichten auch selber zu haben. Das ist natürlich nicht besonders spaßig, aber wenn ich das Gefühl habe, dass hier Desinformation irgendwie gerade über den Weg läuft, dass ich mir die 5 Minuten nehme und das mal gegenchecke auf Fact-Checking-Portalen wie Mimikama, wie, keine Ahnung, Korrektiv und so weiter und selbst diesen Schritt mache und dann nicht der Staat oder auch die Medien etwas machen, sondern ich selber das mache. Und dann natürlich auch, um nicht nur allein nicht anfällig zu sein, das auch zu melden, das bei den Plattformen zu melden, Sachen, die gegen die Community-Standards verstoßen oder gegen Gesetze verstoßen, dann auch zur Anzeige zu bringen, um einfach das Netz dann dort zu einem besseren Ort zu machen, in dem diese Sachen da verschwinden. So, auch das würde ich mir wünschen von vielen Nutzerinnen und Nutzern.
Es ist gut, dass wir selbst eine Handlungsmacht haben. Aber gleichzeitig frage ich mich auch, liegt die Zukunft des demokratischen Diskurses in sozialen Netzwerken allein bei uns? Schaffen wir es nicht irgendwie, den digitalen Raum so zu gestalten, dass er die Demokratie stärkt und nicht schwächt? Kaya Timm hat dazu selbst ihre Meinung in den letzten Jahren geändert.
Also ich war die völlige Verfechterung, keine Regulierung im Netz. Ja? Heute würde ich sagen, ich unterschreibe jede Regulierung. Ich habe gerade die Petition unterschrieben, die bei den Grünen, glaube ich, lief. Der Digital Services Act, der DSA, um mal mit dem anzufangen, ist ja eine Form der Regulierung auf europäischer Ebene beschlossen, wo das Ziel ist, eben die digitalen Plattformen in die Pflicht zu nehmen. Und nehmen wir mal ein Beispiel, das hat ja auch durchaus Erfolg. Ja, also TikTok hat für die Bundestagswahl relativ strenge und wie ich finde sehr konsistente Regeln aufgestellt. Also wie viel Prozent darf überhaupt Politik sein, was wird gefiltert, keine politische Werbung, all die Sachen, die wir uns wünschen. Ja, dass das nicht hundertprozentig geklappt hat, sei mal dahingestellt. Aber zumindest hat der DSA diese Effekte gehabt. Und jetzt will man ihn verschärfen, da bin ich vollständig dafür. Ja, aber das heißt, wir müssen diese Konzerne wirklich bei ihrem empfindlichen Punkt, nämlich beim Geld, beim Zugang zum europäischen Markt greifen. Und wie gesagt, wenn man eine Digitalsteuer erhebt, was jetzt gerade Debatte ist, und die an bestimmte Bedingungen knüpfen würde, fände ich das persönlich großartig. Ja, und der andere Punkt ist natürlich der sogenannte AI Act. Auch der ist unheimlich wichtig, um die digitalen Plattformen zu steuern. Also wie geht man denn mit genau diesen gefälschten, manipulierten Informationen um auf den Plattformen? Und da finde ich den AI Act ehrlich gesagt nicht scharf genug. Aber da schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt.
Der AI Act ist eine Verordnung der Europäischen Union zur Regulierung von künstlicher Intelligenz. Die Verordnung ist weltweit die erste derart umfassende Regulation von KI. Über den Digital Service Act haben wir in den vergangenen Folgen schon häufiger gesprochen. Und was auch immer wieder Thema war, Regulierung. Die Plattformen stärker in die Verantwortung nehmen. Beim Datenschutz, beim Kinder- und Jugendschutz, bei der Funktionsweise von Algorithmen. Bei der Politik sind die Folgen, das ist vielleicht bei den Beispielen in dieser Folge deutlich geworden, aber nochmal weitgreifender. Denn tatsächlich kann mit ihrer Hilfe der demokratische Diskurs verdrängt oder zumindest abgedrängt werden. Durch Lautstärke und Desinformation. Social Media hat die Politik verändert. Näher, schneller, direkter gemacht. Doch was wie ein Gewinn für Teilhabe klingt, birgt auch Risiken. Polarisierung, Desinformation und Inszenierung statt echter Debatte. Und die politischen Akteure, die spielen dieses Spiel mit. Müssen sie vielleicht auch irgendwie, um relevant zu bleiben. Aber diese Folge lässt mich ja irgendwie entmutigt zurück. Weil mir zwar vollkommen klar war, welche Wirkungsmacht soziale Netzwerke haben können, aber nicht, welche Auswirkungen das zusammengenommen schon hat und wie direkt sie zurückzuführen sind auf das Geschehen in den sozialen Netzwerken. Die Zukunft des demokratischen Diskurses im Netz hängt deshalb von uns allen ab. Von unserer Medienkompetenz, von der Verantwortung der Politik und von klaren Regeln für die Plattform. Ob Social Media unsere Demokratie stärkt oder schwächt, das entscheidet sich genau hier. Das war Social Society, ein Podcast der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung. Wir hoffen, die Folge hat Ihnen gefallen. Falls ja, freuen wir uns über eine positive Bewertung. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie den Podcast außerdem gerne in Ihrem Podcast-Player.